und herzlich willkommen zur Episode 110 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch sogar manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunst. Willkommen zu einer neuen Episode, in der wir uns auf den Weg machen, um zu erkunden, was passiert, wenn wir nicht allein, sondern gemeinsam unterwegs sind. Die Kunst des Miteinanders. Mein heutiger Gast ist eine Meisterin dieses Prinzips, aber vor gar nicht so langer Zeit hätte sie das vielleicht selbst noch gar nicht so gesehen. Ich stelle sie kurz vor, Franziska Röhrs oder Franzi, wie sie meist genannt wird. Zur Kunst gefunden hat sie durch einen persönlichen Schicksalsschlag. Und jetzt arbeitet sie Vollzeit als Künstlerin und mit ganzem Körpereinsatz. Und dann hat sie aus einer persönlichen Situation heraus, mehr will ich im Augenblick gar nicht verraten, vor kurzem begonnen, eine großartige Gemeinschaft aufzubauen. Spontan, kraftvoll und irgendwie ziemlich unorthodox ist sie, finde ich, ein lebendiges Beispiel dafür, wie sehr es sich lohnen kann, den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Was Franzi uns heute erzählt, könnte so manchen von uns auf die Idee bringen, einfach mal etwas anders zu denken oder vielleicht auch einfach mal den eigenen Mut zu finden, das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Es klingt banal vielleicht, ich war wirklich ziemlich beeindruckt. Gemeinsam weiterkommen, sich inspirieren, aneinander wachsen, das klingt einfach, oder? Das ist es aber in einer Gemeinschaft oft gar nicht. Klar, es gibt Reibung, es gibt Probleme. Manches Mal geht es auch langsamer, als wir uns das wünschen. Aber dafür entstehen in einer Gemeinschaft Dinge, die man allein vermutlich nie erahnt hätte. Also lehn dich zurück und lass dich von Franzi und mir zu einem Gespräch entführen, das nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern dich, da bin ich ziemlich sicher, hier und da staunen lässt. Und vielleicht auch Mut macht, selbst die sprichwörtlichen Ärmel hochzukrempeln und mal das Ungewöhnliche zu wagen. Eingestiegen bin ich in unser Gespräch, aber erst einmal mit der Frage, welche Rolle Farben im Leben von Franzi spielen.
Eine sehr große Rolle. Farben, boah, wo fange ich an, wo höre ich auf? Mein ganzes Zuhause ist bunt. Ich bin primär Malerin und die Auswahl von Farben und Pigmenten hat für mich einen direkten Zusammenhang mit meinen Emotionen. Und oft ist es so, wenn ich in Farbperioden oder Episoden male, was meistens passiert, dass ich meine Kleidung dann auch farblich diesen Perioden anpasse, weil die spiegeln meine Stimmung wider. Und ich, also für mich selber sind Farben sehr, sehr, sehr verbunden mit meiner Emotionspalette und mit dem, was ich in der Welt wahrnehme und sind in der Lage, auch die Emotionen in die eine oder die andere Richtung zu beeinflussen. Gerade kurz bevor wir hier angefangen haben, saß ich bei einer der Mieterinnen aus dem Arthouse unten und ihr ganzes Atelier ist rosa, ihre Haare sind rosa, sie hatte einen rosa Rock an, rote kleine Herzchen auf der Strumpfhose und einen lilafarbenen Kaschmirpulli über und das hat mir instantly gute Laune gemacht und ich habe mich wieder direkt zu meiner femininen Seite verbunden gefühlt und das hat einen direkten Einfluss auf meinen Gefühlszustand. Also Farben spielen eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben.
Heißt das, du lässt dich einerseits von den Farben beeinflussen, sodass sie deine Stimmung, wie du sagtest, ändern? Ist es aber auch so, dass du sie unbewusst einsetzt, dass du dann hinterher merkst, gestern war ja alles grün und heute schon wieder oder sowas?
Ja, also es geht in beide Richtungen. Ich nutze Farben, um meine Stimmung zu beeinflussen, das aber tatsächlich eher unbewusst. Es ist eher so, dass ich die Farben nutze, um meine Stimmung auszudrücken und da eine Verbindung zwischen Farbe und Stimmung herzustellen.
Also ich habe es gemerkt, als ich deine Kunst angeschaut habe, als ich recherchiert habe für unser Gespräch und mich mit deiner Malerei auseinandergesetzt habe, da Also ich habe es ja alles nur digital gesehen, aber da kam schon so dieser Eindruck, dass die Farben für dich einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das hat mich neugierig gemacht, deswegen, wegen deiner Malerei, aber auch aus ganz persönlichen Gründen, weil ich wirklich erst bewusst Farben seit wenigen Jahren wahrnehme. Ist das nicht verrückt? Die haben für mich null Rolle gespielt. Und erst seit wenigen Jahren spielen sie eine immer, immer größere Rolle. Und ich fand es spannend, das mal zu fragen oder von jemandem zu hören, der offensichtlich, die offensichtlich ein sehr enges Verhältnis zu Farben hat. Warst du denn von klein auf die Franzi, die immer gemalt und gezeichnet und gebastelt und all sowas hat?
Ja, ich habe mal die Schule gewechselt, weil ich keinen Kunstleistungskurs auf meinem Wirtschaftsgymnasium hatte und mir aufgefallen ist nach einem Jahr, das geht so nicht. Mir fehlt was. Für die Verabschiedung des Schulleiters auf der Realschule habe ich mit, lass mich lügen, 13 ein 3x2 Meter großes Kunstwerk gemalt und bei meiner Oma hängen noch erste Gemälde von mir als Kind irgendwie im Haus. Und da sind auch schon nackte Frauenkörper drauf zu sehen. Also das ist auch das Malen und der Körper, die Körperwahrnehmung der Frau, das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und irgendwann habe ich das auch mal so ein bisschen für ein paar Jahre, ich sag mal, in eine Schublade gepackt und gar nicht so ganz ausgelebt. Und dann habe ich das durch ein einschneidendes Ereignis, durch den Suizid meines Vaters wieder ausgepackt und entpackt und ganz viel Raum in meinem Leben einnehmen lassen. Und es war kein schönes Ereignis, was das ausgelöst hat, aber ich bin sehr dankbar für die Augen, die mir dieses Ereignis geöffnet hat und den Raum, den das Künstlerische einnehmen durfte.
Dann hat in der Phase die Kunst dir ganz konkret geholfen über diese schwierige Zeit hinweg?
Ja.
Und du hattest vorhin kurz erwähnt, dass du aus einer anderen Richtung eigentlich kommst, sagtest du. Hast du dann beruflich etwas völlig anderes gemacht?
Komplett. Ich wollte Modedesign studieren, ich wollte Architektur studieren. Mein Vater war Jurist, fanden meine Eltern nicht so großartig und haben gesagt, ja, mach mal, aber kann ja gucken, wie du dich dann supportest. Kunst auf gar keinen Fall. Also habe ich BWL studiert, nicht ganz freiwillig. Meine Eltern waren da ein bisschen übergriffig und haben mich eingeklagt in ein Studium, während ich in Thailand im Ausland reisen war nach meinem Abi. Und ich kam wieder und es hieß so, hier, viel Spaß, du studierst jetzt BWL. Also habe ich BWL studiert, hatte da nie Spaß dran. Ich habe auch, ich glaube, so lange gebraucht wie eine Freundin, die gleichzeitig mit mir angefangen hat für ihren Doktor, habe ich für meinen Bachelor gebraucht, um da einfach mal einen kleinen Einblick zuzugeben. Hab aber ab dem ersten Semester schon, ich habe schon in meiner Schulzeit angefangen, in einem Unternehmen zu arbeiten, was ein Freund von mir damals mitgegründet hat und hatte einen Job im Vertrieb. Und habe recht schnell recht viel Verantwortung übernommen und hatte dann auch wirklich sehr viel Spaß am Arbeiten. Am Studium weniger, aber mit 18 während der Abi-Phase irgendwie schon so einen Job als Account Managerin zu haben und dann mit Anfang 20 ein Team zu leiten von 5 Leuten und durch die ganze Welt zu reisen. Also ich war mit Anfang 20 irgendwie in Mexiko und stand vor einem Vorstand von einem großen Konzern und durfte ihnen was präsentieren. Das fand ich super. Aber durch den Tod meines Vaters habe ich mich irgendwie einmal hingestellt und dachte, Moment mal, das Einzige, was du hier machst, ist, du wirtschaftest es dir selber in die Tasche, du wirtschaftest großen Konzernen in die Tasche, die sowieso schon genug Geld haben und klar, du bringst irgendwie durch das Geld, was du wieder ausgibst, auch genug in Wirtschaftskreislauf rein, aber das ist so das Einzige, was du machst und da ist gar kein Sinn hinter. Und das ist nicht verbunden mit irgendeiner Emotion. Das gibt niemandem irgendwas. Du hast mir ja ganz eingangs erzählt, dass Geschichten erzählen in dem Podcast Leuten Hoffnung gibt. Und ich habe dann nach dem Tod meines Vaters das erste Bild gemalt und viele Leute haben da eine Menge drin gesehen und da ist ein Dialog angestoßen und das hat mir so, so, so viel gegeben, dass ich dann recht kurzfristig entschieden habe, nachdem ich mich erstmal um mich selbst gekümmert habe und so ein bisschen versucht habe, das Leben wieder im Job verhaftet positiv zu sehen, dachte, nee, jetzt hast du alles gemacht, was du machen kannst, von einer Reha über Ayurveda-Kur, über unterschiedliche Yoga-Lehrer-Ausbildung, über regelmäßig malen. Und trotzdem habe ich das Glück in mir nicht so ganz gefunden. Und dann ist das wie so ein Blitz aus mir rausgebrochen. in der Meditation und einen Tag später habe ich meinen Job auf ärztlichen Rat gekündigt und beschlossen, ich bin jetzt Künstlerin, weil ich wusste, ich habe diese intensive Eingebung und wenn ich da jetzt aber eine Sekunde länger drüber nachdenke, noch nie ein Bild vorher verkauft gehabt, keine Ahnung von dem Kunstmarkt, keine Community, kannte keine Künstler, also wirklich blauäugiger kann man nicht sein. Und ich dachte mir in dem Moment, aber gut, wenn ich das nicht nutze, diese Naivität daran zu gehen, dann habe ich so große Angst davor und dann werde ich das nie machen, weil ich hatte einen sicheren Job, ein sicheres Einkommen, ich war gut in dem, was ich gemacht habe, aber habe einfach beschlossen, das ist es nicht, das gibt mir keinen Sinn, das gibt keinem anderen Menschen einen Sinn, außer irgendwie Geldscheine. Und das kann es nicht sein.
Wow, mir schwirrt der Kopf. Das ist eigentlich genau das, was man immer empfiehlt, nicht zu tun, ne? Alle sagen immer, mach es langsam, zieh es nebenbei hoch, überstürz es nicht. Ich habe das auch gemacht. Ich habe eine halbe Stelle gearbeitet, habe das andere, die Kunst nebenbei, langsam, aber stetig verfestigt und Fuß gefasst und sowas, mit dem Effekt, dass es natürlich ewig gedauert hat. Also wow, wann war das etwa, Franzi?
Als ich meinen Job gekündigt habe, ist jetzt so ungefähr 3 Jahre her, würde ich sagen, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, beziehungsweise einen Gründungszuschuss beantragt habe beim Arbeitsamt, ist jetzt, seit einem halben Jahr ist das, seit Februar ist der ausgelaufen. Das heißt, es ist jetzt, ich würde sagen, ein Jahr her, so ungefähr, ja.
Das heißt, du hattest aber ein kleines Polster am Anfang auch, ein finanzielles? Ja.
Ich hatte ein kleines Polster. Durch den Tod meines Vaters kam dieses Polster. Und erst dachte ich, gut, bin ich da eine vernünftige Deutsche, investiere das in irgendwie irgendwas und mache das so, wie meine Mutter das macht. Habe ich nicht getan. Ich habe den Großteil für Farben, also einfach für die Kunst, ja,
Hm.
investiert und ausgegeben.
Wow. Wow. Gab es irgendwann mal einen Tag, dass du das bereut hast?
Kein einziges. Wirklich kein einziges. Es gibt natürlich, also ich würde lügen, wenn ich die ganze Zeit happy und wäre das alles wahnsinnig easy. Aber bereuen tue ich das auf gar keinen Fall und ich möchte auf gar keinen Fall wieder zurück in das Leben, was ich vorher hatte. Ich habe andere Herausforderungen. Ich arbeite auch deutlich mehr als vorher, aber die Arbeit gibt mir eben auch so viel mehr als das, was ich vorher getan habe. Und dann arbeite ich gerne. Und nutze meine Freizeit, wenn man das, also eben für meine Kunst.
Genau. Jetzt sind wir ja heute zusammengekommen, weil du in Berlin eine Community gegründet hast.
Ja.
3CA würde ich sagen. Ist es 3CA oder was ist es?
Kannst du dir eigentlich aussuchen, je nachdem, ob deutschsprachig oder englischsprachig, da haben wir uns jetzt nicht ganz so festgelegt, aber der Name ist entstanden für Create, Connect and Collaborate und das multipliziert mit Art. Also 3CA, weil das Ganze liegt dahinter auf Englisch, die Alliteration und das eben hoch drei. So.
Und das Ganze in Berlin-Köpenick. Und wenn ich jetzt deinen Weg so ein bisschen kenne, also du bist reingestürzt in die Kunst, du hast auf einmal von 0 auf 100 Kunst gemacht und hast dann wahrscheinlich die ersten Jahre vor dich hingearbeitet, so wie die meisten das tun. Was ist denn dann passiert oder was hast du erlebt oder was hast du dir gedacht, dass du dann plötzlich meintest, dass so eine Community dich weiterbringt?
Das ist tatsächlich ungefähr erst einen Monat, bevor diese Community gegründet worden ist, entstanden. Ich habe vorher bei mir zu Hause im Atelier gearbeitet. Und mit bei mir zu Hause im Atelier meine ich hatte mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist zum Atelier geworden. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass mir Raum fehlt, um meine Kunst weiterzuentwickeln. Weil ich arbeite gerne an unterschiedlichen Bildern gleichzeitig, aber der mangelnde Raum hat mir, ich sag mal, die Möglichkeit genommen, mehr in Konzepten zu denken und wirklich Platz zu schaffen für die unterschiedlichen Werke und da dann reinzugehen. Und dann hatte ich Besuch bei mir zu Hause von einer Freundin, die nicht Künstlerin ist, aber ein Bild malen wollte und einer befreundeten Künstlerin. Und wir haben gemeinsam meditiert. Ich bin Kundalini-Yoga-Lehrerin und Vinyasa- und Hatha-Lehrerin. Und dann habe ich eine Kundalini-Meditation angeleitet. Und danach haben wir gemeinsam angefangen zu malen. Und die Künstlerin, mit der ich gemalt habe, und ich, wir haben sehr unterschiedliche Stile. Und irgendwie haben wir uns, ohne darüber zu sprechen, aber gegenseitig beeinflusst. Und die Werke, die da entstanden sind, hatten eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Power. Und ich habe in meinem vorherigen Leben, um es mal so zu nennen, schon immer gerne Leute zusammengebracht. Und im Vertrieb, wenn man ein Team leitet und sehr aktiv ist in den Unternehmen, in denen man arbeitet, baut man ja auf eine gewisse Art auch eine Community auf. Und im privaten Rahmen habe ich gerne Leute an den Tisch gebracht und ausgetauscht und dadurch irgendwie neue Freundschaften ins Leben gerufen und Dinnerpartys geschmissen und solche Geschichten. Und durch diesen Mal- und Meditationsprozess dachte ich mir so, boah, also wäre irgendwie cool. Ah, ich brauche ganz dringend ein Atelier mit mehr Platz. Und irgendwie fände ich das total genial, wenn man das in einer Community hat und eine Community vielleicht aufbaut. Und als jemand, der eben fremd in der Kunstszene war das für mich wie so eine kleine Hürde zu, okay, Berlin und ich komme eigentlich aus Hamburg und alle Leute in Berlin sind so cool, ich bin ja aber gar nicht so cool, passe ich da rein, wollen die mich haben? Und ich weiß nicht, ich gehe immer durch Berlin und lächle alle Leute an und die Leute sind verwirrt, warum lächelt die denn so?
Das heißt, dieses, was du eben beschrieben hast, dieses Malen zu zweit oder zu dritt vielmehr, das fand noch in Hamburg statt.
Nein, das war schon in Berlin. Da habe ich schon über ein Jahr in meinem Atelier wild vor mich hingearbeitet und hatte das Jahr vorher schon 8 unterschiedliche Gruppenausstellungen. Also war schon Künstlerin, das ist noch gar nicht lange her. Aber das hat diesen Samen oder diesen Samen in mir gesät, zu sagen, boah, ich möchte nicht mehr alleine arbeiten, ich möchte einen Austausch haben, weil nur dieser kurze Austausch und dieser Malprozess schon einen so großen Einfluss hatte, ohne dass wir darüber gesprochen haben, aber einfach diese energetische Präsenz von einer anderen Künstlerin mit einem anderen Stil und ich gemerkt habe, wow, irgendwie bin ich wie so ein Sieb und nehme das in mich auf. Und wenn ich eins kann, ist das mit Menschen irgendwie reden und mich für die Geschichten von Menschen begeistern und interessieren und mich davon inspirieren lassen. Und dadurch ist dann eigentlich eher wie so eine kleine Schnapsidee der Samen gesät worden. Boah, ja, so ein Künstlerhaus wäre doch ganz cool. Erst hatte ich nach Atelierräumen geguckt, nur für mich, und dachte, gut, ich bräuchte aber schon so 100 Quadratmeter bei dem, was ich vorhabe mit der Kunst. Ach so, schade, das kostet so 1800 Euro. Ja gut, das wird wohl eher nichts. Und dann habe ich aus Scherz nach großen Immobilien geguckt. Und dachte, ja, also wenn ich kein Atelier für mich finde, vielleicht finde ich ja ein Atelier für mehr. Und wenn nur ich alleine schon dieses Problem habe, ein Atelier zu finden, dann hat das nicht nur ich, dann hat das ungefähr jeder, der Kunst schafft und ein Atelier braucht in Berlin. Weil kann nicht sein, dass ich zu blöd bin, nach Ateliers zu suchen. So. Und dann habe ich ein Haus gefunden und habe das Jonas geschickt. Das ist neben Johannes mein anderer Geschäftspartner. Jonas Kirsch und Johannes Bube sind das. Das sind meine beiden Geschäftspartner. Dann haben wir hier noch Unterstützung im Controlling von Rosa und von Nancy, der Freundin von Johannes. So, aber ich kannte Johannes noch gar nicht. Ich kannte nur Jonas. Jonas hat bei Not a Gallery, das ist ein Galeriekonzept, was es auch immer noch gibt, von Ivan Gette, ganz am Anfang das Ganze mit aufgebaut und dort die Community von der Galerieseite mit aufgebaut. So, dadurch habe ich Jonas kennengelernt. Und diese Immobilie, die hat mich einfach sehr an den ersten Galeriespace von Not a Gallery erinnert. Jonas und ich hatten seit Monaten, glaube ich, keinen Kontakt mehr. Ich habe ihm einfach eine WhatsApp geschrieben und war so, hey Jonas, sag mal, ich glaube, Berlin hat an sich genug Galerien, aber nicht genug Ateliers. Hättest du nicht Bock, dass wir so ein Haus mieten? Ich suche ein Atelier, ich glaube, du doch auch, und dass wir Ateliers vermieten. Und dann hat Jonas nur geantwortet und meinte, Herr Franzi, darauf hast du Bock? Ich so, ja. Ja, wir brauchen keine Immobilie suchen. Ich habe eine, aber irgendwie hat mir das Team gefehlt, um das zu stemmen.
Das ist so unglaublich. Also ich bin gerade also schon wieder ein bisschen sprachlos, weil erstens finde ich es einfach großartig, wie du da rangehst. Allein der Gedanke, ja, ich brauche ein 100 Quadratmeter Atelier, das ist zu teuer. Also suche ich nach was Größerem. Dieser Schritt ist einfach schon echt spannend. Und dann ja, dann wieder so etwas, wenn man es entschieden hat und man weiß, man möchte das, dann fallen die Würfel irgendwie genauso, wie man es braucht, oder? Das ist doch so oft so. Ja, dann hatte er dieses Gebäude in Köpenick.
Genau. Ich weiß gar nicht, ist da, also wahrscheinlich ist der größere Stadtteil Köpenick, aber es sitzt in Rummelsburg Karlshorst. Und dann haben wir uns das gemeinsam angeguckt. Erst war so der Deal, Johannes kennt mich nicht, Johannes hat das Ganze ins Leben gerufen und ich unterstütze hier so ein bisschen mit und kriege dafür mein Atelier günstiger. Und dann haben wir aber wirklich sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Ich war die ganze Zeit hier vor Ort, habe quasi meinen Atelierraum als Best Practice Atelier installiert, Leute immer wieder hier durchgeführt. Dann hatten wir kurzfristig noch Support von Leila und Nico, die uns bei der Social Media Präsenz beziehungsweise bei der Zusammenarbeit mit einem YouTuber sehr geholfen haben, wodurch wir einfach eine riesengroße Reichweite hatten, um nach draußen zu posaunen: Hey Leute, wir haben hier einen total coolen Atelier-Space, sucht ihr was, kommt her. Weil wenn du kein riesiges Netzwerk hast, steht man da erstmal und denkt sich: Ah cool, ich habe ja was total Cooles, aber wie kriege ich das denn, wie kriege ich das nach draußen? Das war so das erste kleine Nadelöhr, weil lass mich lügen, ich glaube, das sind 3000 Quadratmeter Atelierfläche, in der wir hier insgesamt sitzen.
Du hast ja jetzt auch nicht nur dieses Gebäude vermietet an verschiedene Künstlerinnen und Künstler, sondern es war dir ja auch wichtig, eine richtige Community aufzubauen, dass man nicht nur nebeneinander her vor sich hin irgendwie muckelt, sondern kooperiert und kollaboriert. Wie viele Menschen habt ihr da zusammengefunden und was macht jetzt wirklich diese Community aus?
Also wir sind 40 Künstlerinnen und Künstler aktuell, die Mietverträge unterschrieben haben. Die Studios werden sich aber teilweise geteilt. Also in total, ich glaube, in unserer WhatsApp-Gruppe sind so 60 Leute.
Dann seid ihr doch so viele geworden in recht kurzer Zeit.
Ja, wie gesagt, gestartet sind wir im August. Ich würde sagen, so ab September, Oktober sind die Leute hier erst richtig drin. Vorher war das alles noch so ein bisschen leer. Die Leute haben sich Zeit gelassen mit dem Einziehen. Es war Sommer und mir ging das alles nicht schnell genug. Und das Community Building ging mir auch nicht schnell genug. Es gab jetzt auch erst, seitdem wir hier so vollzählig sind, sagen so, ja, drei, vier, also ein bisschen größeres Event zum Zusammenbringen der Community und zwei oder drei interne Community-Meetings. Das Weitere ist heute Abend und von den 60 Leuten sind da aber meistens nur so 15, die teilnehmen. Ich darf da nicht nur allen anderen quasi einen Spiegel vorhalten, sondern auch mir selber. Weil wenn man eben Künstlerin ist, Ausstellung hat, sich um das eigene Marketing, um die Vermietungsthemen, darum kümmert, die Immobilie an anderen Leuten, anderen Interessenten zu zeigen und, dann ist das ein riesen Rattenschwanz an Aufgaben. Und ich hätte gern mehr gemacht. Ich hätte gerne mehr Community-Events in-house veranstaltet. Mir ist aber aufgefallen, ich kann mir leider nicht vier teilen.
Ja, und wir haben da schon mal nebenbei gesprochen, man muss eine ganze Menge Engagement einbringen, um eben die anderen auch dazu zu bewegen, sich wirklich mit zu engagieren, dass sie eben nicht nur nebeneinander her existieren. Was macht denn jetzt eure Gemeinschaft aus, außer dass ihr ein gleiches Dach über dem Kopf habt?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, was die konkret ausmacht, wirklich ausmacht, lässt sich erst in ein paar Monaten völlig herauskristallisieren. Aber ich glaube, was bei uns anders ist als bei allen anderen Gemeinschaften, die in diesem Rahmen entstehen, ist, dass wir gesagt haben, egal wer was macht im Bereich der Kunst, wo diese Person ist, es gibt keine Bewerbung, es gibt First Come, First Serve. Also jeder, der ein Atelier haben wollte und der irgendwo im künstlerischen Bereich verhaftet ist, hat ein Atelier bekommen. Wir haben keine Selektion gehabt. Und ich glaube, das hat einen Vorteil und gleichermaßen aber auch einen Nachteil, weil man jetzt nicht geguckt hat, hey, welche Leute passen da irgendwie zusammen, sondern haben gesagt, wir schmeißen alle Leute, die irgendwie Kunst machen und nach einem Raum suchen, um diese Kunst zu erschaffen, in einen Topf, beziehungsweise hier in unser Haus in Rummelsburg und gucken mal, was passiert.
Ja.
Ich glaube, das gibt die Möglichkeit, einen Austausch zwischen Menschen herzustellen, die sich ansonsten gar nicht miteinander austauschen würden, die sonst vielleicht gar nicht aufeinandertreffen würden, weil sie sich sonst in ganz anderen Communities bewegen und in einer ganz anderen Bubble aufhalten. Und ich glaube, dieses Zusammenbringen dieser ganz unterschiedlichen Bubbles und dieser ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Menschen aus allen möglichen Ländern dieser Welt, ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Es ist so ein bisschen wild hier teilweise, aber wahnsinnig schön.
Jetzt hast du ja nicht nur mit dieser einen Community-Erfahrung, sondern immer mal wieder auch mit anderen. Was ist denn für dich wirklich das Wichtige an so einer Entwicklung einer Community? Es reicht ja nicht wirklich, die Leute einfach nur irgendwie zusammenzuschmeißen. Du hast ja Konzepte im Kopf oder Pläne oder Idealvorstellungen und du hast Erfahrungen mit sowas. Was macht aus so einer zusammengewürfelten Menge wirklich eine Community?
Ich glaube, es bilden sich dadurch, dass die Leute so zusammengewürfelt sind und dass dadurch nicht die Interessen, also das obere Interesse, wir schaffen alle Kunst, ist da. Aber dann gibt es ja noch unterschiedliche Wertevorstellungen und Subinteressen. Und ganz natürlich, aus diesen Interessen bildet sich dann eine Art Subcommunity. Und das war aber auch so ein bisschen der Wunsch. Ich wollte oder wir wollten mit diesem Haus die Plattform schaffen und zu sagen, hey, das sind die Personen. Wir haben Menschen, die machen 3D-Druck. Wir haben Menschen, die gestalten Schmuck, die tätowieren, die machen Musik, die fotografieren, die schneiden Videos, die machen Skulpturen, die töpfern, die sind der Malerei zugewandt. Also wirklich die ganze Bandbreite wird irgendwie abgedeckt. Und wir wollten dadurch, dass wir eben jeden hier reinnehmen, eine Plattform schaffen, dass sich die Leute untereinander kennenlernen und verstehen, was macht wer und mit wem kann ich vielleicht zusammenarbeiten? Habe darüber auch noch gar nicht nachgedacht. Wodurch kann ich was lernen? Durch wen kann ich was lernen? Und klar, man braucht eine Guideline, um diese Plattform zu schaffen. Und deswegen habe ich auch erst diese Community-Meetings, wo sich alle Leute, beim ersten Community-Meeting war es ein bisschen wie so ein Stuhlkreis. Da sind wir einmal rumgegangen, jeder hat gesagt, was mache ich, wer bin ich, wo komme ich her? Was wünsche ich mir? Dann das nächste war viel offener. Und das, was wir heute haben, da haben wir noch mal ein paar Punkte auf der Agenda, die den Leuten auf dem Herzen liegt, wo dann ein Austausch passiert wird. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem, wenn man so viele Leute, bei denen man gar nicht weiß, überschneiden sich die Interessen oder nicht, zusammenwürfelt, dass man die ihr eigenes Ding bauen lässt und nicht darauf pocht und dahinter steht und sagt, du warst aber noch bei gar keinem Community-Meeting, du bringst dich nicht ein. Vielleicht ist das im Nachhinein auch nicht was für jeden und das ist aber vollkommen okay so.
Ja, wobei, ich stelle mir jetzt vor, da ist jetzt also ein Haus mit verschiedenen Ateliers, ein Dach über dem Kopf. Mich interessiert ja, inwiefern so eine Community den Einzelnen, die Einzelne auch unterstützt. Wo wird denn aus diesem einzelnen Atelierleben nebeneinander her etwas, was sich gegenseitig befruchtet?
Also, wie gesagt, Punkt 1, diese Austauschplattform ist gegeben. Wer macht was? Das Verständnis davon, wer macht was. Dann beschnuppern sich die Leute und finden raus, mit wem kann ich riechen, wen kann ich nicht riechen. Und dann werden Ideen da eingebracht von wegen, hey, das könnte man machen, das könnte man machen. Ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben Christo hier im Atelier. Christo tätowiert und Christo designt wundervolle Ringe. Der hat diese Ringe aber gar nicht als so, der hat die auf Märkten verkauft, aber der hat keinen Online-Shop, kein Social Media dafür, wusste nicht, wie man einen Online-Shop aufbaut, etc. pp. Dann haben wir Peter hier im Arthouse. Peter weiß, wie du ein Shopify-System aufsetzt. Eine Freundin und ich haben Christo dazu gepusht und gesagt, ey, diese Ringe, die sind so genial. Wie viele kannst du davon wann produzieren? Was sind die Kosten davon? Wieso ist das nicht auf den sozialen Medien? Das ist ja kein Ring, der dann 1.000 € kostet, sondern das ist was im 200-Euro-Rahmen, was sich wahnsinnig gut über solche Kanäle verkaufen lässt. Darüber hat Christo vorher gar nicht nachgedacht. Christo hätte auch nicht die Skills gehabt, dieses Shopify-System so leicht aufzusetzen. Und dadurch hat sich eine Zusammenarbeit und eine Freundschaft ergeben. Und Christo hat gesagt, gut, dann fokussiere ich mich jetzt viel mehr darauf, weil ihr habt ja völlig recht, das bringt mir Spaß, das macht mich glücklich. Und wenn ich damit Geld verdienen kann, dann muss ich nicht so oft in der Catering Company arbeiten. Und das ist ja total logisch. So, ich glaube, das ist ein ganz konkretes, greifbares Beispiel daraus, was hier in dieser Community passiert ist und was sich befruchtet hat.
Großartig, ganz großartig, ja. Ich frage mich jetzt, wie wichtig ist denn für eure Community Social Media und digitale Plattformen?
Ich glaube, wichtiger als also bis jetzt behandelt worden ist. Da haben wir aber auch einen kleinen Strategiewechsel, weil wir sind ein Team von 4 bis 6 Kernleuten gewesen. Keiner von uns ist jetzt der absolute Social Media Profi gewesen. Und wir haben das gut gemacht, gut gefüllt bekommen, haben das Social Media aber wirklich schlichtweg mit dem Ziel genommen, hey, wir wollen aufmerksam machen darauf, wir haben Ateliers-Space, der ist sehr günstig und wir wollen Leute hier reinholen. Ich glaube, das ist auch wichtig, um als Community eben eine Außenwirkung zu haben und nicht nur eine Außenwirkung von, okay, es besucht jetzt irgendwer, irgendwen hier im Arthouse und guckt sich das Ganze an, sondern eine Kommunikation nach außen, hey, das sind die Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten und die schaffen hier. Und es ist jetzt gerade letzte Woche eine Freundin von mir hier eingezogen, die sich sehr gut mit den sozialen Medien auskennt, die Künstlerin ist und eben aber auch sehr erfolgreich Content kreiert. Und die kriegt diesen Hut auf von der Social Media Präsenz, weil wir wollen alle Künstler, die das möchten, die hier in-house arbeiten, vorstellen. Wir haben einen kleinen Fragenkatalog schon entwickelt. Jeder Künstler, jede Künstlerin bekommt 3 dieser Fragen gestellt, die er oder sie sich aussuchen kann, damit auch über die sozialen Medien und auch über die Webseite einmal klar wird, hey, das ist das Projekt und das sind die Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten hier. Weil auf der einen Seite ist es natürlich total cool und total schön, dieses Haus zu haben und den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, hier zu arbeiten und zusammenzuarbeiten und intern zu wachsen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ein Zusammenschluss aus so vielen Menschen nach außen eine Wirkung haben kann und die Möglichkeit haben kann, Galerien, Unternehmen, wen auch immer anzuziehen und da ein Interesse von einer Zusammenarbeit zu wecken. Weil wenn Person X sieht, ich würde gerne mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammenarbeiten. Dann hat ein Künstler oder eine Künstlerin ein Atelier in Timbuktu. Da dann erstmal hinzufahren, diese Zusammenarbeit zu forcieren. Oder wenn diese Person X sieht, oh, das ist ja cool. Ich sehe hier gleich 3, 4 Leute, mit denen würde ich gerne sprechen. Das ist irgendwie ein Weg, den ich mache. Man kann da einen Termin aufsetzen und man kann vielleicht gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, dafür ist so eine Präsenz in den sozialen Medien sehr, sehr wichtig und sehr richtig. So ein bisschen wie ja, Corporate Communication aus dem Unternehmenskontext herausgenommen.
Ja, macht total Sinn. Verstehe ich sofort. Habt ihr dann auch vielleicht in Zukunft Kollaborationen mit anderen Communities vor?
Also ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall. Ich fände das total cool. Ich weiß aber nicht, in welchem Kontext sich das Ganze umsetzen lassen würde. Und ich denke gerne bis, naja, ich denke gerne sehr viel über mögliche Dinge nach, die man machen könnte und habe immer wieder neu lernen dürfen. Warte mal, kümmere dich doch erstmal um die Dinge, die gerade hier relevant sind, die du umsetzen möchtest, weil ob dann und was dann da kommt, wer weiß.
Absolut. Und das erinnert mich gerade an ein Zitat, das ich irgendwo mal gelesen habe und ich weiß leider auch nicht, wer es gesagt hat. Vielleicht finde ich es noch und dann packe ich es in die Shownotes. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und das habe ich eben so durchgehört, dass du würdest halt gerne einige Dinge total schnell umsetzen, aber warte ab. Aber du kommst dann wahrscheinlich als Community weiter. Jetzt hören hier viele Menschen zu, die nicht in Berlin sitzen oder im großartigen Hamburg. Ich muss mal gerade hier eine Bresche schlagen für das wundervolle Hamburg. Aber sie sitzen halt nicht in Großstädten. Die kriegen jetzt lange Ohren und sagen, ich will auch sowas. Hast du Tipps für Menschen, die nicht unbedingt in Berlin sitzen? Zum Aufbau einer Community meine ich natürlich. Oder einklinken in Communities oder so. Was macht jemand, der auf dem platten Land sitzt?
Also, da ich saß selber auf dem Plattenland, ich bin vom Plattenland nach Hamburg geflüchtet und von da nach Berlin. So, aber wenn das jetzt nicht der Ratschlag ist, sondern das platte Land das Herz erfüllt, dann gibt es dafür ja auch Gründe. Und für mich ist so ein bisschen Stadtleben, Landleben, das sind halt so die ganz, ganz logischen Abstriche, die man macht. Aber ich glaube, dass egal wo man ist, sich immer Menschen finden, die irgendwie gleichgesinnt sind. Und ich glaube, wenn man sagt, hey, sowas hätte ich gerne und sowas ist nicht da, ich meine, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe gesagt, das hätte ich gerne. Es war nicht da. Ich habe mich nicht getraut, mich an die Communities zu wenden, die es schon gab. Also habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch jetzt einfach mal selber. Und ich glaube, das wäre ehrlich gesagt auch mein Ratschlag. Ich würde, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land sitzen würde und es gibt ja tausend unterschiedliche Dinge im kreativen Bereich und ich glaube, es müssen nicht alle Leute malen, es müssen nicht alle Leute töpfern, es müssen nicht alle Leute, weiß nicht, kann auch stricken dazu nehmen oder schreiben oder was auch immer, um da so eine Community zu bilden, die sich nur auf eine Sache fokussiert. Ich glaube, sowas funktioniert auf dem Land noch schwieriger als in der Stadt. Aber wenn man nichts findet an Kreativ-Community, warum dann nicht einfach bei eBay Kleinanzeigen mal was reinstellen oder gucken, was an Plattformen ist da irgendwie noch relevant und sagen, einen Aushang machen ich weiß nicht, im Schützenhaus oder in den Lokalitäten, die eben auf dem Land vorhanden sind. Einfach mit dem Vorschlag, dass man gerne einen kreativen Austausch anzetteln möchte. Und ich glaube, dann finden sich da Menschen. Und ich glaube, dann kann man auch eine Community außerhalb von Städten aufbauen.
Und so eine Community kann ja auch durchaus vielleicht sich ab und zu mal analog treffen, aber ansonsten auf so einer Plattform wie WhatsApp und Co. stattfinden, sodass man sich mit Bildern, Sprachnachrichten und Text austauscht, auf alle Fälle. Aber bei solchen Communities, egal ob analog oder eben über WhatsApp-Gruppen oder sowas, man braucht immer, habe ich festgestellt, Vortänzer, Vortänzerinnen, die Energie versprühen und alle irgendwie aus ihren Löchern ziehen. Die Leute wollen gern in der Community dabei sein, aber bitte am liebsten nur zurücklehnen und gucken, was da vorne passiert. Ich sehe dich nicken. Hast du Ideen? Hast du Ideen, wie man es schaffen kann, dass andere auch diese Energie mit versprühen und man nicht wirklich selber alles entscheiden, vormachen, zusammenrufen, leiten und so weiter muss?
Ich wollte einfach sagen, Vertrauen, dass wenn man die Person ist, die das energetisch zusammenbringt, dass man da Leute reinholt, die merken, oh, warte mal, wenn die jetzt noch mehr macht, dann ist da bald nichts mehr an Energie übrig und dass dann andere Leute proaktiv werden. Genau das ist hier passiert. Mehrere Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Franzi, wenn du keine Kapazität hast, wir machen hier gerne eine Führung, wir kennen das Haus ja, wir merken, du hast gerade irgendwie voll viel auf der Platte. Das Community-Meeting für heute hat Tessia vorbereitet, die hier ein Atelier mietet, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, mit dem ganz rosa Raum und den rosa Haaren. Tessia hat eine ganz, ganz tolle, feminine, warme, herzliche Energie und designt Schmuck. Und Tessia hat gesagt, hey, Community-Meeting, ist das okay, wenn ich das initiiere? Soll ich da mal eine kleine Agenda zuschreiben? Und ist dann proaktiv geworden und hat ihre Energie damit reingebracht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ganz am Anfang viel Energie reingeben, sich dann ein bisschen zurückziehen und gucken, wer macht denn was von alleine? Weil ich glaube, wenn man die Sachen dann so zuteilt, so oberlehrerhaft, du machst das, das, das und das von den Leuten nicht von innen herauskommt, dann kann das nicht so gut sein. Man muss den Leuten irgendwie erst so ein bisschen zeigen, hey, das können wir alles machen. Ich glaube, sich dann ein bisschen zurückziehen und mal gucken, welche Pflanze dann aus dem Boden sprießt.
Cooler Tipp, sehr cooler Tipp. Für wie gefährlich hältst du es, dass in so einer Community dann auch eine Art Druck entsteht? Es kann auch passieren, dass mit der Zeit Menschen, die vielleicht nicht so viel machen oder völlig anders ticken, dass das nicht als Bereicherung empfunden wird oder okay, der macht halt weniger, sondern dass da so ein Druck entsteht. Hast du damit Erfahrung?
Ich glaube, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, weil ich funktioniere nur unter Druck und unter sehr viel Druck und habe das Gefühl, ich brauche genau das und will höher, schneller weiterlaufen und möchte aber gerne gemeinsam mit Leuten höher, schneller weiterlaufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da Menschen, die so ganz viele Dinge, vor allem aus der, ich komme ja aus dem Business-Kontext, die für mich irgendwie so ganz klar sind. Und da bin ich so, tschak, 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 so, 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 so. Und habe dann auch nicht so eine, weil ich damit mir im Kopf auch nicht so lieb rede, sondern denke, ah ja, das sind die Aufgaben, die müssen alle abgearbeitet werden. Und dann kann das halt passieren, dass man gegebenenfalls aneckt. Das ist mir schon passiert. Und ich kann verstehen, dass Leute dann denken, oh, da kann ich irgendwie vielleicht gar nicht mitlaufen. Und dass das vielleicht eine negative Art von Druck aufbaut. Aber das ist für mich sehr schwer nachzuempfinden, weil ich da auf der ganz, ganz anderen Seite der Medaille stehe und glaube, dass so ein bisschen Druck niemandem schadet und so ein bisschen, ah ja, so kann man das auch machen und so viel schneller kann man das machen und dass man diese Angst, die dadurch entsteht, eigentlich in ein Ventil umwandeln kann und dann in eine Schaffenskraft, was nicht bedeuten soll, dass ich nicht offen dafür bin, wenn mich jemand, also ich liebe Feedback, ich liebe konstruktives Feedback und gehe kontinuierlich in so eine kleine Selbstanalyse und überlege, was ist richtig, was ist falsch. Bis jetzt wurde mir das aber noch von niemandem aus der Community herausgespiegelt. Oh.
Kann ich alles nachvollziehen. Total coole Antwort. Was ja ein Mittel auch ist, um sich selbst so ein bisschen so einen Druck irgendwie aufzubauen, ohne dass man es merkt, so ein sanfter Druck, der einen zieht, das sind Routinen. Dinge, die man immer wieder routinemäßig macht, dann macht man es eben auch. Ich frage da gerne nach im Atelier Talk Podcast, fällt mir gerade ein, nach Routinen, so die so stützen und leiten. Hast du Tipps oder Ideen für Routinen, die du in den Gruppen umsetzen kannst?
Routinen ist so meine große Red Flag, mit der ich gerne mehr arbeiten würde. Aber ich bin gut da drin, Dinge kurzfristig und auch längerfristig umzusetzen und dann aber von meinen eigenen Routinen wegzukommen. Eine Routine, die ich mit der Community aufbauen wollte, die jetzt aber auch nicht so routiniert gelaufen ist, wie ich das eigentlich wollte, waren Meditations- und Yoga-Sessions. Gab es mal, ich würde sagen, für so 2 Monate sehr regelmäßig. Und dann war ich aber wahnsinnig viel unterwegs und nicht ganz so fit und hatte das Projekt und das Projekt und das Projekt und dann ist die Routine wieder hinten übergefallen. Genau das gleiche mit dem Community-Meeting. War die Idee, das mal alle 2 Wochen zu machen. Ist dann aber auch nicht ganz so routiniert geworden, wie ich das wollte. Und ich glaube, was Routinen angeht, ich halte sie für wahnsinnig wichtig. Ich halte es aber für genauso wichtig, sich nicht total zu verurteilen, wenn Sachen dann nicht in dem gleichen Tonus passieren, wie sie irgendwie mal passieren sollten. Dazu tendiere ich dann nämlich. Und dann rutscht so ein Wunsch der Routine einfach in ganz fiesen Selbsthass und in so gemeinen negativen Self-Talk. Und deswegen glaube ich, Routinen sind irgendwie Fluch und Segen gleichzeitig. Und ich habe ein Lieblingsmantra, das ist Satanama. Das kommt aus der Kirtan-Kriya aus dem Kundalini und das bedeutet Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt. Und dieses Mantra erinnert mich an den ewigen Kreislauf des Lebens, aber auch auf Routinen, auf Lebensphasen und auf Situationen bezogen. Diese konstante Erinnerung, dass egal wo wir sind, wir können eine Idee neu gebären, sie leben lassen und wieder sterben lassen und uns dann aber wieder dahinstellen und wieder neu anfangen. Ich glaube, das ist so, weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber das ist so meine Sichtweise, was Routinen angeht.
Das ist total schön. Das ist total schön, so etwas, was zum Leben einfach dazugehört oder zum Rhythmus von allem, auch auf sowas zu übertragen, weil genau, der Negative Self-Talk, der ist dann, der hat da gar keinen Platz an der Stelle. Dann lass mich doch mal fragen, was für Routinen hast du denn ganz persönlich?
Ja, gerade gar keine. Außer Zähne putzen und Kaffee trinken. Ich hatte aber mal eine Routine, wo ich morgens wirklich religiös Satanama gechantet und meditiert habe. Und das mache ich jetzt gerade so einmal die Woche. Ich weiß nicht, ob eine Praxis einmal die Woche als Routine zählt. Theoretisch gesehen ist diese Meditation eine Routine. Theoretisch gesehen ist Spazierengehen eine Routine. Und was aber wirklich eine Routine ist, ist hier ins Studio zu fahren und mich mit meiner Farbe und mit meinen Emotionen und der Farbe auseinanderzusetzen. Also das Malen, das ist was, das passiert routiniert, das passiert regelmäßig. Da bin ich drin. Und was auch eine Routine ist für mich, ist der Austausch mit meinen Freundinnen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, ein soziales Netzwerk zu haben und mit Menschen in meinem Netzwerk über ihre Befindlichkeiten, über meine Befindlichkeiten und über das aktuelle Sein zu reden. Ich glaube, das kann man auch als Routine mit aufnehmen. Ich habe nur Routine inspiriert von den sozialen Medien, als du musst morgens aufstehen, du musst Eis baden, du musst kalt duschen, du musst meditieren, du darfst eine Stunde lang nicht auf dein Handy gucken, du musst 20 Seiten lesen und nochmal 10 Seiten journalen. Vielleicht habe ich mir auch ein bisschen viel vorgenommen, aber theoretisch gesehen, mit dieser kleinen Routine, morgens aufzustehen, nicht aufs Handy zu gucken, Kaffee zu trinken, zu meditieren, damit geht es mir deutlich besser. Und ich weiß, da will ich wieder hin, ich weiß auch, da werde ich wieder sein, aber gerade bin ich an einem Punkt, da habe ich es aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft und das ist okay. Und gerade arbeite ich an der Routine, freundlicher in meinem Kopf mit mir selber zu reden.
Das ist auch eine schöne Routine, ja. Routinen halte ich für mega wichtig. Mir stützen sie vor allen Dingen den Tagesbeginn, aber nicht zu viel, nicht zu kompliziert, nicht zu lang, nicht zu groß, sondern Routinen sind, glaube ich, am allereinfachsten aufzubauen, wenn man sie an irgendwas anknüpft und dann in 2, 3, 5 Minuten erledigt, dann ist das ganz, ganz wertvoll. Du hast diese Community ja angefangen aufgrund dieser Erfahrung beim Malen, dass da ja, 1 plus 1 mehr als 2 ergibt. Hast du sowas jetzt schon ganz konkret erlebt in dieser neuen Community?
Ja, ich bin hier ins Studio eingezogen und kurz danach ist Jade mit zu mir ins Studio eingezogen. Jade hatte sich hier den Atelier-Space angeguckt und hat mir von ihrer Arbeit erzählt. Und dann habe ich so sehr mit dem resoniert, was sie da macht und der Geschichte dahinter. Jade Cassidy ist die Atelier-Mitbewohnerin, die wirklich hier direkt mit in meinem Studio nochmal einen separaten Raum hat und dieser Lebenszyklus und dieses Sterben lassen, bevor man etwas neu gebären kann, das ist eine ihrer Hauptinspirationsquellen. Und sie malt Blumen, zwar also dunkel, und sie arbeitet mit Ton. Bevor Jade hier eingezogen ist, habe ich keine einzige Blume gemalt. Keine einzige. Seitdem sie hier eingezogen ist, haben Blumen zwar auf eine ganz andere Art und Weise, aber Blumen Einzug mit auf meine Leinwände gefunden. Und das eigentlich, also durch den Austausch und ich glaube auch durch die energetische Nähe von ihrer Kunst zu meiner Kunst. Zusätzlich dazu habe ich jetzt gerade ja, eine Kollaborationsausstellung mit Olivier Queiroz ins Leben gerufen, der sein Studio neben meinem hat. Er malt sehr bunt. Und ich bin sonst eher monochrom unterwegs gewesen. Aber diese vielen bunten Farben, dieser erste Einfluss der Blumen und dann der weitere bunte Einfluss durch seine Präsenz und durch sein Malen, das hat auch Einfluss in meine Kunst gefunden. Und dann haben wir uns hingestellt und es war ein Kunstwerk, noch bevor er eingezogen ist, wo ich gesagt habe, ja, finde es irgendwie ganz cool, habe aber das Gefühl, das ist noch nicht so ganz fertig. Und dann hat er vorgeschlagen und meinte, ja, wollen wir da nicht zusammen reingehen? Ich habe noch nie mit einer anderen Künstler oder einem anderen Künstler in einem und demselben Werk gemalt. Dann haben wir das gemacht und waren beide recht begeistert von dem, was da rausgekommen ist. Es sieht anders aus als seine Kunst, es sieht anders aus als meine Kunst. Und dann ist dadurch, durch eine Location, die wir auch wieder durch unser Community-Netzwerk, durch den Jonas Kirsch, bekommen haben, der Gedanke von so einer Kollaborationsausstellung entstanden. Und dann ist eben nicht nur ein Werk entstanden, was wir gemeinsam gemalt haben, sondern 16 Werke. Das war eine sehr interessante Erfahrung, weil zwei Künstler, zwei unterschiedliche Stile, zwei unterschiedliche Herangehensweise, männlich und weiblich, ich sag mal, sind nicht nur alles Blümchen gewesen. Das war sehr herausfordernd. Diese Ausstellung ist unter dem Titel Behind Blue Eyes entstanden. mit der Idee, die Welt aus den kindlichen, manchmal blauäugigen, naiven Augen eines Kindes zu sehen. Ich würde sagen, das ist was, das mache ich sowieso die meiste Zeit, aber so dieses gemeinsame Malen und zusammen was machen, was man noch nie getan hat und sich da gegenseitig beeinflussen zu lassen, ist sehr, sehr spannend. Und dadurch habe ich andere Dinge in meiner Kunst ausprobiert. Ich muss aber auch sagen, also einige Sachen werde ich mir beibehalten, aber so durch dieses dann viel zusammenarbeiten und beeinflussen lassen, was macht der, wie macht der das, da kann man dann doch schnell so seine eigene Vision und seine eigene Tiefe vielleicht ein bisschen verlieren oder läuft Gefahr, sich zu sehr an was anderem zu orientieren. Und diese sehr enge Zusammenarbeit und das Erstellen von so vielen gemeinsamen Werken hat mich einfach sehr, sehr, sehr viel gelehrt in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, sowohl die Vorteile von so einer Inspiration und so einer Zusammenarbeit durch so eine nahe Community und ein nahes Beieinander, als auch die Nachteile.
Das ist echt spannend, weil das wäre auch noch eine Frage gewesen, weil es gibt Grenzen von Community und das ist ja nun wirklich eine hautnahe, sehr enge Zusammenarbeit. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Du würdest es aber, sehe ich dir an, auf alle Fälle wieder machen.
Vielleicht. Wir haben ehrlich gesagt, das Event war toll, die Ausstellung an sich war toll. Ich glaube, ich würde auch noch mal Bilder, wahrscheinlich sogar mit ihm zusammen malen, aber nicht noch mal so viele. Und ich glaube, unter einem anderen abgesprochenen Rahmen.
Aber erzähl mal ganz konkret, was war da zum Beispiel am schwierigsten? Ist es schlimm gewesen, dass der andere vielleicht Teile, die man selber gut fand, übermalt hat? Oder?
Ja, ganz konkret, ja, das ist schlimm gewesen. Wir hatten einige Bilder und das war aber ein kurzfristiger Zeitraum. Und so das erste Bild, was wir gemeinsam gemalt haben, da haben wir uns Zeit genommen. Wir hatten auch Zeit. Das war erst ein Bild von mir und dann sind wir da wirklich gleichzeitig in das Bild reingegangen. Da jetzt aber so viele Bilder fertig werden mussten, haben wir uns quasi von Bild zu Bild bewegt und diese Zusammenarbeit war anders. Seine Bildsprache ist lauter als meine Bildsprache. In vielen Bildern habe ich mich dann nicht mehr so gesehen. Und also das war sehr, sehr, sehr herausfordernd für mich. Und ich weiß, dass das viele Künstlerinnen und Künstler sind. Im Schaffensprozess kommen dann Selbstzweifel. Dann verliert man den Glauben daran, was man da macht. Und das ist bei mir, ich sag mal, ich hatte zwei kleine Nervenzusammenbrüche in der Zusammenarbeit und dachte zweimal, nee, wir lassen das sein, wir canceln die Ausstellung, das funktioniert so alles nicht und bin wie so eine Ausstellung, wie gesagt, nochmal zurück, Behind Blue Eyes, blauäugige, naive Augen eines Kindes, aber wir kennen alle das Kind, was sich hinschmeißt, weil es keinen Lolli kriegt. Auf eine übertragene Weise bin ich zweimal zu diesem Kind geworden und bin ganz fies zu mir selbst im Kopf gewesen. Und teilweise ist da Olivier schon gut mit umgegangen, weil er gesagt hat, nee, du machst jetzt mal in der Ecke und du malst jetzt mal in der Ecke weiter. Und dann war ich auch wieder zufrieden mit dem, was ich da geschaffen habe und habe mein Selbstvertrauen wiedergefunden. Zwei unterschiedliche Herangehensweise, keine ist schlechter, keine ist besser. Die sind einfach unterschiedlich, gehen in andere Richtungen. Das kombiniert mit sehr viel Zeitdruck und das kombiniert mit zwei leicht unterschiedlichen Visionen. Ist vorprogrammiert, dass man sich da mal kurz die Köpfe einschlägt. Aber ich glaube, auch das ist ja nachvollziehbar. Und die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben gesagt, es ist ja ein Wunder, dass ihr überhaupt noch miteinander sprecht.
Das ist eure große Community oder eine große Community in a nutshell. Absolut. Was mich noch interessiert, wie siehst du denn das für die Zukunft? Siehst du in der Zukunft des Kunstmarkts, in der Zukunft der künstlerischen Entwicklung die Communities auf dem Vormarsch oder eher die Einzeldarstellungen von Künstlerinnen und Künstlern auf dem Vormarsch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine Kombination aus beidem. Und ich sehe das eher, also weder im Kunstmarkt, ich sehe das gesamt in unserer Gesellschaft, die sich sehr auf den Einzelnen bezogen hat und durch Corona irgendwie gemerkt hat, warte mal, alleine, I'm not happy, I need Community. Ich glaube, genau dieser Community-Gedanke lässt sich gesellschaftlich auch auf die Kunst übertragen. Ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, in der Kunst bei sich zu bleiben, bei seinem eigenen künstlerischen Ausdruck und Statement und sich von der Community zwar befruchten und beflügeln zu lassen, aber nicht überfahren zu lassen. Und
Aber
ich
das fällt bestimmt nicht jedem leicht, oder?
glaube, das ist Chance und Risiko einer Community gleichzeitig, weil je nachdem, wie laut die lauteste Person gewinnt. Und ich glaube, dass der Kunstmarkt genauso wie unsere Gesellschaft beides etablieren wird und weiter auf einzelne Künstler und den Auf- und Ausbau einzelner Künstler, aber eben auch auf Kollektive setzen wird und auf Communities und auf Gruppenausstellung. Weil, wenn man das jetzt mal nur auf den Kunstmarkt bezieht, so wie eigentlich gesagt wird, wirtschaftlich stehen wir aktuell einfach nicht ganz so grandios da. Der Kunstmarkt auch nicht. Und wenn ich jetzt einen Künstler ausstelle, der zieht eine Zielgruppe an. Aber wenn ich fünf Künstler ausstelle, die ziehen noch mal mehr Leute an. Und rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive macht das für eine Galerie ja mehr Sinn, so viele Leute wie möglich anzuziehen, um da auch ein Cross-Selling hinzubekommen und vielleicht jemanden, der in der Richtung gesammelt hat, für andere Kunst zu begeistern und umgekehrt. Und deswegen glaube ich, dass so Zusammenarbeiten eine relevante Sache sind, um dieser wirtschaftlichen Lage entgegenzuwirken, das aber weiterhin auch auf den Erfolg und den Ausbau von einzelnen Visionen gesetzt wird.
Hat man denn die Möglichkeit, bei euch mitzumachen, wenn auch nur temporär oder so?
Ja, wir haben noch, lass mich lügen, ich glaube so 12 oder 13 freie Ateliers aktuell. Wir haben aktuell den Vertrag unterschrieben nur bis Januar, haben uns aber, beziehungsweise Jonas hat sich mit dem Eigentümer oder einem der Geschäftsführer der Preik AG getroffen und auf der Tonspur und mündlich die Aussage bekommen, 60 bis 70% geht er davon aus, dass es noch mindestens bis Juni geht. Ich habe auch mal in der Immobilienbranche gearbeitet und erfahrungsgemäß wird dir keine Abrissbirne im Januar anrutschen. Und ein Projekt, was ja, das also so mit den ganzen Themen, die dahinter liegen, ich gehe auch davon aus, dass das noch dauert und dass wir länger hier sein werden. Und was auch noch ganz wichtig ist, das soll das erste Projekt sein, was wir auf diese Art und Weise umsetzen. Das soll quasi so ein bisschen unsere Case Study von Community Building werden. Und es gibt so viele Immobilien, die neu entwickelt werden, Leerstand haben, abgerissen werden und nicht genutzt werden. Und wir würden gerne zeigen, dass das ein Projekt ist, was A, der Kunst- und Kulturszene hilft und B, aber auch so diese Brücke schafft zwischen, ich sag mal, dem bösen Bauträger, dem bösen Projektentwickler, die meistens nicht die beste Presse haben. Und da eine Nähe zu schaffen mit den Leuten, die, ich sag mal, sonst gegen die bösen großen Bauträger wirken, um da einen Gesprächspunkt und einen Austausch zu generieren und zu erschaffen. Und das ist was beide Seiten brauchen. Und ich glaube, das ist wichtig, mehr solcher Projekte umzusetzen und das quasi nur als Community-Startschuss zu verstehen.
Das klingt total spannend und ist sicherlich auch nicht nur für Berlin interessant, sondern vielleicht auch ein Projekt für andere Bereiche. Und wenn du möchtest und noch Leute brauchst, dann kannst du es gerne hier als Shoutout benutzen.
Also, wer ein kleines Atelier sucht, wir haben noch, ich glaube, so 6 Ateliers à 12 Quadratmeter und 6 Ateliers à 18 Quadratmeter frei. Aktuell, wie gesagt, kann ich nicht versprechen, bis wann das Projekt geht, aber wenn jemand sagt, hey, passt, ich suche gerade was, monatsweise, Vertragslaufzeit ist fein und das, was ich da jetzt gerade so erzählt habe in den letzten Minuten, das klingt super, klingt mir sympathisch, dann bitte, bitte, bitte meldet euch bei mir.
Wo tut man das? Wo meldet man sich bei dir?
Das macht man am besten über das Instagram 3CA Berlin.
Was ich auch total cool finde, dein Account heißt auf Instagram All for the Art, alles für die Kunst. Das finde ich einen mega schön gewählten Titel. Ist es so?
Das ist tatsächlich meine Lebensphilosophie. Ich habe es mir auch von einer Freundin hier auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Da steht All for the Art. Einfach weil ich durchs Leben gehen möchte mit der Wahrnehmung, dass egal was einem passiert, ob es positiv ist, ob es negativ ist, welche Begegnung man macht, welches Erlebnis, welche Emotionen man hat, man kann alles nutzen und das nicht nur in einem privaten Kontext, sondern das meiste auch irgendwo in einen gesellschaftlichen Kontext setzen. Weil die meisten Emotionen, die ich als Einzelne habe, die habe ich nicht nur als Einzelne, die hat eine ganze Gruppe an Menschen, die ist nicht nur relevant für mich, aber wenn ich das schaffe, mit dieser Emotion zu arbeiten und sie zu Kunst zu verarbeiten und es dann schaffe, dass jemand anders mit dieser Kunst resoniert und die gleiche Emotion spürt, dann kann ich alles, was ich erlebe, für die Kunst nutzen und alles als Kunst betrachten. Und das ist wirklich, das ist ganz, ganz, ganz tief in mir drin verwurzelt und mein absoluter Weg durchs Leben zu gehen.
Sehr, sehr schön und sehr beeindruckend.
All for the art.
Allfortheart.com als Webseite und All for the Art in eins durch auf Instagram. Sonst noch irgendeine Plattform, die du nennen möchtest, wo man dich findet?
Aktuell sind das die beiden Plattformen, auf denen ich aktiv bin.
Bevor wir dann in die Zielgerade gleich einbiegen, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, über das du gerne noch sprechen wollen würdest?
Ad hoc fällt mir da, glaube ich, nichts ein. Ich fand unser Gespräch sehr, sehr schön, intuitiv organisch entwickelt und habe das Gefühl, wir haben die Dinge, die mir auch auf dem Herzen lagen, abgefrühstückt.
Schön, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten Teil vom Atelier Talk Podcast. Und das sind immer zum Schluss drei Fragen, die dich persönlich nochmal von so ein bisschen von einer anderen Perspektive kennenlernen lassen. Und es fängt immer an mit der gleichen Frage, einfach weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich glaube, ich habe die Antwort schon einmal durchgehört. Kaffee oder Tee?
Kaffee?
Nur? Immer?
Nein. Morgens Kaffee? Ich habe mal versucht, das durch Tee zu ersetzen. Das funktioniert nicht. Wirklich, mein erster Gang morgens ist die Kaffeemaschine. Wirklich, allererste, was ich mache, ist, ich weiß, es ist nicht gut. Deswegen habe ich auch mal versucht, grünen Tee zu nehmen oder Tee in general. Wie dem Ganzen auch sei, it is what it is. Und tagsüber trinke ich aber tatsächlich viel Tee. Und habe ja eigentlich überall immer irgendwie Teekannen stehen.
Und was für Tee trinkst du dann?
Ich trinke gerne diesen klassischen Yogi-Tee, also dieses Kardamom, Zimt-Gemix. Finde ich super.
Kleinen Tipp für alle, die das genauso ge machen wie du und wie ich es gemacht habe mit dem Kaffee immer als allererstes morgens. Das ist der einzige Moment, wo ich mich nicht entscheiden muss. Es ist nämlich auch da immer Kaffee. Ansonsten den Rest des Tages kann ich mich immer nicht entscheiden. Ich habe jetzt gelernt, einfach ein halbes Glas Wasser. Und eine Mini-Kleinigkeit essen. Und wenn es nur, keine Ahnung, ein Stückchen von der Kartoffel ist vom Abend vorher oder sowas, dann verzeiht dein Körper, dein Magen und dein Darm alles sehr, sehr viel mehr. Kleiner Tipp. Nächste Frage. Lieber ein Jahr ohne Spiegel oder ein Jahr ohne Handy?
Also ich glaube, ein Jahr ohne Handy, weil das was ist, was ich mir wirklich wünsche. Ich wünsche mir, ich kann ein Jahr ohne Spiegel leben, das ist gar kein Problem. Ein Jahr ohne Handy wird mir schwer fallen, aber wenn mir das weggenommen, ich glaube, ich wäre so happy. Ich glaube, ich wäre so glücklich. Ich würde es mir so wünschen, ein Jahr ohne Handy leben zu können.
Ja, ich glaube, ich würde es auch machen. Ich glaube, mir geht es ähnlich, ja. Aber gleichzeitig würde man doch in Panik verfallen, wenn es wirklich weg wäre. So richtig weg, weg.
Wahrscheinlich schon. Also so das ein Jahr ohne Handy, das Leben so führen, wie man es führt, das würde nicht gehen. Aber ich würde mir wünschen, dass es gehen würde.
Aber gerade als Künstlerin, ne? Also was wir für Möglichkeiten haben über dieses Handy.
Man braucht es, ja. Ich habe kürzlich überlegt, ob ich über Weihnachten irgendwie 3000 Kilometer entfernt in Schweden, eine halbe Stunde von der nächsten Zivilisation, mir eine Hütte miete, mir ein altes Nokia-Handy kaufe, im Dorf nachfrage, ob sie mein Handy für die nächsten 2 Wochen einfach aufbewahren können, weil vorher muss ich ja mit Navi dann noch irgendwie hinkommen und dann 2 Wochen lang ohne Handy bin. Das ging durch meinen Kopf in den letzten Wochen.
Mach es unbedingt. Letzte Frage, liebe Franzi. Lieber kochen oder lieber essen gehen?
Lieber kochen.
Ja, kochst du gerne?
Ja, und vor allem sage ich das, weil ich in letzter Zeit viel zu viel essen war, viel zu wenig gekocht habe und viel zu viel Essen bestellt habe. Und bevor ich mit der Kunst angefangen habe, war das Kochen mein kreativer Output. Und genauso wie ich Farben einkaufe, gehe ich Essen auf dem Markt einkaufen. Und das macht mich genauso glücklich wie Farben zu sourcen, die Lebensmittel nach den Farben auszuwählen. Und ich glaube, das ist was, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, das macht einen ganz, ganz tolle glücklich, erdet einen. Und ich finde das wunderschön, das zu essen, was man mit Liebe und Emotionen auch wieder zubereitet hat. Und ich wünsche mir, dass ich mir da wieder mehr Zeit für nehme.
Dann wünsche ich dir das auch. Und ich bin sicher, dass du das hinkriegst, weil ich glaube, du kriegst eine ganze Menge hin. Das war echt beeindruckend, was du heute erzählt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Community und natürlich mit deiner Kunst. Und ich würde mich freuen, wenn du uns eine ganze Handvoll Fotos zur Verfügung stellst von deinem Atelier, aber auch vom Gebäude, von, keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen Community-Raum oder was auch immer du zeigen möchtest. Für die Webseite vom Atelier Talk Podcast.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
Was steht für dich konkret in der Zukunft an, in der näheren oder in der weiteren?
Also in der näheren Zukunft bis zum Ende des Jahres heißt es kreieren, kreieren, kreieren. Ich hatte eigentlich eine Ausstellung gehabt, die habe ich aber verschoben auf Februar. Jetzt aber das ist wahrscheinlich nachdem der Podcast rauskommt, habe ich noch mal eine Ausstellung bei einem Event. Das heißt Vollkommen. Und zusammen mit Olivier Quiros, mit dem ich eben die letzte Ausstellung hatte, werden dort noch Werke von uns beiden ausgestellt. Und ansonsten möchte ich mich bis Februar am liebsten ins künstlerische Exil zurückziehen. Ich habe drei Konzepte, an denen ich gerade arbeite, und drei unterschiedliche Ausstellungen, die im nächsten Jahr kommen. Die eine ist in Hamburg bzw. in Wedel. Wahrscheinlich zum Internationalen Frauenmonat und featured den weiblichen Körper und das Konzept des Zusammenarbeitens mit Körpern und Loslassens. Die nächste Ausstellung ist in dem wunderschönen Haus eines Freundes von mir und thematisiert ja, Monster und Blumen, und es soll sinnbildlich dafür stehen, dass von außen immer alles toll aussieht, aber jeder seine eigenen kleinen Dämonen hat, mit denen er arbeitet, und wenn er mit denen arbeitet, das Ganze aber loslassen kann und ins Wachsen kommt. Und die dritte Ausstellung ist hier in Berlin, da treffe ich mich morgen mit einer Galeristin, und das ist eine Gemeinschaftsarbeit mit Onyx und Olivia. Onyx hat das Ganze videografisch begleitet und Olivia hat ein Contemporary Dance und Sound Design gemacht. Und das Ganze ist zum Thema Trauma, Verlust und wieder aufstehen, wenn man Menschen verloren hat. Und das Konzept nennt sich Bleed to Heal.
Das klingt sehr interessant. Dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Dankeschön, liebe Franzi. Das war klasse, hat viel, viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele angeregt werden durch deine Beschreibung und neue Ideen bekommen und neuen Mut fassen.
Das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank, liebe Stefanie.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du hast genauso viel aus diesem Gespräch mitgenommen wie ich. Franzi hat uns wirklich gezeigt, dass Kunst und Leben oft nicht in linearen Bahnen verlaufen und dass es manchmal eher um das Zulassen von Reibung geht, um das Ungeplante und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Und sie macht Lust aufs Miteinander. Sie macht Mut, den eigenen Sprung zu wagen. Und sie zeigt, dass Kunst nicht nur im Atelier entsteht, sondern da, wo wir uns gegenseitig unterstützen und manchmal mehr entsteht, als wir je geahnt hätten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen, die auch ein bisschen Inspiration brauchen könnten. Und jetzt erst einmal eine kurze Nachricht. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3. Durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Alles über und zu Franzi findest du, sie hat es in der Episode schon gesagt, überall unter All for the Art. Webseite, Instagram und so weiter. Atelier Talk findest du bei Instagram unter ateliertalk.podcast. Es ist nicht nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Wenn du dem noch folgen solltest, bitte sofort entfolgen und ateliertalk.podcast folgen. Mein Name ist Stefanie Höhlmann und mein Instagram-Account heißt genauso, die Webseite auch. Und auf Pinterest bin ich seit einiger Zeit auch und da könnte ich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. Ja, soweit. Noch was? Ach ja, wie immer freue ich mich über dein Feedback, sei es auf Instagram per E-Mail oder direkt in deiner Podcast-App. 5 Sterne helfen mir und dem Podcast gefunden zu werden. Und es tut einfach mega gut und macht mir Spaß, das zu sehen. Und dann mache ich auch gerne weiter. Ja, so, dies war nun die letzte Episode in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei dir, bei euch, dass ihr diesen Podcast und mich durch dieses wirklich nicht einfache Jahr begleitet habt. Und ich hoffe, dass ihr durch den Atelier Talk Podcast vielleicht einige neue Blickwinkel bekommen habt und dass ich ein bisschen was zu eurem kreativen Jahr beifügen konnte, das gut getan hat und euch vielleicht ein wenig gestützt und weitergebracht hat. Ich wünsche euch jetzt eine ruhige Zeit zum Jahresende. Ich wünsche euch, dass die nächsten Tage einfach gut tun, mit viel Wärme, ein bisschen Magie und genug Zeit, um einfach abzuhängen und durchzuatmen. Und vielleicht fliegen euch ja in so einer Stimmung auch ein paar super Ideen einfach so mal in den Kopf. Ja, und dann freuen wir uns auf einen frischen Start im neuen Jahr, wo wir uns dann auch hoffentlich wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, manchmal ist der Weg das Ziel und manchmal auch das, was man gemeinsam draus macht. Tschüss, deine Stefanie Höhlmann. Thank you.